Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy. Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Heute ist der 27. Juli.
12
Uhr.
Ich
weiß nicht, ob es Essen gibt. Ich habe seit Tagen nicht mehr gegessen. Am 1. August hat die Terrororganisation Hamas dieses Video ihrer Geisel Eviatar David veröffentlicht, der am 7. Oktober 2023 vom Supernova-Festival gekidnappt worden war. Und man muss schon sagen, Richard, diese Bilder, wenn man die gesehen hat, wenn man Eviatars brüchige Stimme hört, die vergisst man nicht so schnell.
Nein, die vergisst man nicht und die sind wirklich sehr deprimierend. Er ist da in einem Tunnel, völlig abgemagert, bleich natürlich nach hunderten von Tagen in Gefangenschaft und schaufelt sozusagen symbolisch sein Grab und sagt das auch. Das ist völlig tragisch, aber man sieht aber natürlich auch, dass es eine Inszenierung der Hamas, indem man ihm quasi die Schaufel in die Hand gibt und genau gesagt hat, was er zu sagen und zu tun hat. Also das ist eine Inszenierung, die auch darauf abzielt, in Israel die größtmögliche Wirkung im Interesse der Hamas sozusagen auszulösen.
Und das haben sie natürlich auch geschafft, also diese Wirkung. Also keine 24 Stunden später hat am Samstagabend in Tel Aviv eine Protestkundgebung stattgefunden, die verlangt, dass Benjamin Netanyahu einen Geiseldeal macht mit der Hamas. Man muss dazu sagen, diese Proteste, die finden ja jeden Samstagabend statt. Aber an diesem Samstagabend, an diesem 2. August, da war diese Energie auf dem sogenannten Hostage Square eine andere.
Ja, die war natürlich noch heftiger. Es waren noch mehr Leute da als sonst. Und das ist ja, wie gesagt, das ist auch genau die Absicht der Hamas gewesen, sozusagen den Protest gegen die Politik und gegen den Krieg, den Netanyahu führt, zu steigern, um endlich einen Waffenstillstand zu bekommen. Die Hamas ist ja tatsächlich auch in Nöten in diesem Krieg, das ist gar keine Frage. Und sie versucht natürlich mit solchen Videos den Keil immer weiter zu treiben zwischen der Gesellschaft in Israel und der Regierung.
Watching helplessly as my younger brother, Eviatar David, and his fellow hostage, Guy Gilboa Dalal, slip away. In their current unimaginable condition, they may have only days left to live.
Der Bruder von Eviatar David, der tritt dann auch auf an dieser Kundgebung, spricht Englisch, nota bene, und im Hintergrund wird genau dieses Video gezeigt mit seinem Bruder. Und der Bruder verlangt, dass die israelische Regierung einen Geiseldeal macht.
We are begging the government of Israel, the people of Israel, every nation of this world, you have the power. You must do everything in your power, by any means necessary, to save Eviatar and Guy and the rest of the captives.
Angesprochen ist da natürlich Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel. Und auch er reagiert am Samstagabend. Er nimmt ein Video auf. Hören wir mal rein. Auch er zeigt sich tief schockiert. Sagt, sie hungern sie aus, wie die Nazis die Juden ausgehungert haben. Und dann passiert etwas Interessantes. Netanyahu wechselt den Ton vom Mitgefühl zu einem politischen Ton und sagt, er will keinen Geiseldeal mit der Hamas, er will den Krieg in Gaza fortsetzen und ausweiten. Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel und heute schauen wir auf die jüngsten Entwicklungen im Gazakrieg. Zum Entsetzen der meisten Israelis und begleitet von viel internationaler Kritik weitet Israel seinen Krieg in Gaza aus. Wer kann den israelischen Regierungschef Netanyahu überhaupt noch stoppen? Das klären wir mit dem Nahost-Experten und Publizisten Richard C. Schneider. Herzlich willkommen.
Hallo.
Richard, lass uns mal die Ausgangslage mal anschauen. Seit anderthalb Jahren herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas. Wir kennen diese schlimmen Bilder der festgehaltenen Geiseln, wir haben es am Anfang angesprochen, aber wir kennen auch die Bilder des zerstörten Gazastreifens. Aber diese Stadt Gaza, Gaza City, die ist nicht in den Händen der israelischen Armee.
Nein, die ist bislang nicht in den Händen der israelischen Armee. Die Armee hat dort, wenn überhaupt, nur mal sehr punktuell angegriffen, hat immer wieder in den Außenbezirken mal Operationen durchgeführt, wie in Sadjaie und anderen. Aber sie ist noch nicht bis jetzt tief hineingegangen in diese Stadt. Und damit ist diese Stadt bislang noch von der ganz großen Katastrophe einigermaßen verschont geblieben.
Wie muss ich mir denn Gaza-Stadt vorstellen? Warst du schon mal dort?
Ich war sehr häufig dort, weil als ich noch Studieleiter der ARD war, hatten wir ja dort in Gaza-Stadt unser Büro und unser Team, mit dem wir in Gaza arbeiteten. Also ich kenne Gaza-Stadt ganz gut. Mhm. Eine ganz normale palästinensische Stadt mit den entsprechenden Bauten, alles ein bisschen drunter und drüber, aber auch viele Hochhäuser. Also es leben etwa 1 Million Menschen in Gaza-Stadt. Im ganzen Gazastreifen gibt es etwa 2,5 Millionen Palästinenser. Also es ist ganz dicht besiedelt. Und ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich in Gaza war und wir da hineingefahren sind zu unserem Büro, dann war Verkehr und Chaos. Also das ist jetzt natürlich nicht mehr so, das ist klar. Aber alleine das, sich vorzustellen, wie da ein Häuserkampf stattfinden soll, ist natürlich schon wirklich ganz klar, dass es sehr gefährlich wird für alle Seiten, auch für die israelischen Soldaten. Also das würde wirklich bedeuten, dass diese Stadt mehr oder weniger wohl den Erdboden gleichgemacht wird.
Und diese israelischen Soldaten, zumindest die, die als Reservisten dienen müssen, und das ist ein großer Teil, die haben in diesen Tagen den Marschbefehl erhalten. Und man liest, dass eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit der Israelis gegen die Ausweitung der Offensive ist und damit gegen die Einnahme von Gaza Stadt. Und man kann dann davon ausgehen, dass eine Mehrheit der Reservisten ebenfalls dagegen ist.
Ja, die Mehrheit der Israelis will einen Waffenstillstand mit einem Austausch, so dass alle Geiseln auf einmal freikommen. Die Mehrheit will auch nicht einen Krieg in Gaza Stadt. Und auch der Generalstabschef Eyal Zamir hat ja vor der Verabschiedung dieses Planes im Kabinett hat er sich ja dagegen gestellt. Er hat gesagt, das ist unsinnig, das ist militärisch nicht klug, das wird auch nichts bringen. Jetzt muss er sozusagen umsetzen, was das Kabinett beschlossen hat. Er tut das, aber er tut das sehr vorsichtig und sehr langsam. Das ist nicht nur ein Akt vielleicht sozusagen des passiven Widerstandes, sondern er hat natürlich auch Sorge, dass die Geiseln, die sich sehr wahrscheinlich tatsächlich unterhalb von Gaza-Stadt mittlerweile befinden, die noch existieren, dass die dann möglicherweise getötet werden. Aber auch, dass es zu sehr hohen Verlusten auf der israelischen Seite bei den Soldaten kommt. Mhm. Und das will natürlich ein Generalstabschef vermeiden. So, was noch sehr interessant ist, ist, dass bislang schon in den letzten Monaten, wie die Umfragen und wie die Zahlen sagen, etwa 40% der Reservisten, die wieder einberufen worden sind, schon noch bevor dieser Plan existierte, nicht mehr zum Dienst erschienen sind.
40%?
Etwa. Das sind die Zahlen, die kursieren. Ich kann sie nicht bestätigen, aber das sind die Zahlen, die kursieren, weil sie erstens erschöpft sind, weil sie zweitens auch wirtschaftlich möglicherweise, wenn sie ein kleines Geschäft haben und nie da sind, das Geschäft geht pleite, also nicht mehr können. Oder auch, weil sie sich tatsächlich dieser Politik verweigern. Mhm. Jetzt kommt ein Einberufungsbefehl für Reservisten. Etwa 60.000 will man wieder aktivieren. Und jetzt gibt es Spekulationen, ob diese Zahl steigen könnte auf vielleicht 50% sogar, dass die Hälfte gar nicht auftaucht. Das aber würde dann auch tatsächlich bedeuten, dass die Armee mit ihren Plänen dann nochmal ganz anders vorgehen muss und improvisieren muss. Also was man so oder so befürchten muss, für die palästinensische Bevölkerung sowieso, aber auch für die israelischen Soldaten und eben wahrscheinlich auch für die Geiseln, ist, dass das, was jetzt geplant ist, mit Sicherheit zu noch mehr Chaos und noch mehr Gewalt und noch mehr Blutvergießen führen wird.
Gegen die Pläne der Regierung demonstrieren Israelis ja seit Wochen. Am vorletzten Sonntag gab es einen Generalstreik. An diesem Dienstag nochmals wütende Proteste. Sind die Gründe der Demonstrierenden und die Gründe der Soldaten, die sich weigern, eigentlich die gleichen?
Naja, zunächst einmal, ich glaube, es sind zwei Motive, die sehr nachvollziehbar sind. Das eine ist, dass die Menschen Angst haben, ihre eigenen Familienangehörigen wieder in den Krieg zu schicken oder schicken zu müssen, ihre Väter, Söhne, Brüder etc. Das andere ist, sie wollen die Geiseln raushaben, die noch Lebenden. Und sie wissen, die Zeit drängt. Wir haben ja die Bilder gesehen von jemandem wie Eviatar. Wie lange kann jemand so noch, so abgemagert, so ausgehungert noch überleben? Aber man will natürlich auch die toten Geiseln wieder raushaben, um ihnen ein ordentliches Begräbnis geben zu können. Und dahinter steckt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der auch ein Teil des Ethos dieses Staates ist, dass nach dem Holocaust dieser Staat ja auch mit entstanden ist, mit dieser Idee, mit dieser Grundvorstellung, dass das, was Juden 2000 Jahre erlitten haben, so nie wieder passieren kann. Es ist passiert am 7. Oktober, aber wenn es denn passiert, dass man alle rettet, dass der Staat dafür da ist, seine Bürger wirklich zu retten.
Aber Richard, was ist mit dem Hunger? Am Freitag hat ein UN-Gremium für eine Region in Gaza offiziell eine Hungersnot ausgerufen. Die Bilder, die uns hier erreichen, sind schlimm. Ist der Hunger in Gaza, in Israel ein Thema?
Es ist langsam ein Thema, aber noch nicht wirklich. Über lange, lange Zeit haben die israelischen Medien sich mit diesem Thema nicht beschäftigt. Vielleicht mit Ausnahme der linksliberalen Tageszeitung Haaretz. Ab und an gab's mal auch im Fernsehen ein bisschen Berichte darüber, aber nicht wirklich viel. Und das hat mehrere Gründe. Der erste ist, und das gilt für alle Staaten dieser Welt, in dem Moment, wo ein Staat in den Krieg zieht, sind der eigenen Bevölkerung die eigenen Opfer, die eigenen Verluste und die eigene Not näher als die des Feindes. Das gilt grundsätzlich. Das Zweite ist, das haben wir beispielsweise auch bei den Amerikanern bei 9/11 erlebt, die Medien gehen sozusagen sofort in so eine nationale Einheit und tun dann eigentlich nicht mehr ihren Job als kritische Journalisten. Das ist so, das muss man einfach erstmal wissen. Und dann, was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass man eine große Wut auf die Palästinenser hat, dass man kein Mitleid mit ihnen hat. Und dafür sorgt natürlich auch die PR-Arbeit dieser Regierung, die immer in ihrem Interesse genau die Dinge sagt, die sie sagen will, damit die Gesellschaft sich quasi nicht komplett gegen die Regierung wendet. Aber dass die Menschen in Gaza hungern, da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Als Reaktion darauf haben viele europäische Staaten in den letzten Wochen an Israel appelliert, sich insbesondere im Bereich der humanitären Hilfe kooperativer zu zeigen, mehr Hilfe zuzulassen und vielleicht auch aus Verzweiflung über die harte Haltung Israels haben Länder wie Frankreich oder Australien Palästina als Staat anerkannt. Was bedeutet diese Anerkennung politisch?
Wenn wir ganz brutal realpolitisch uns das anschauen, dann bedeutet das erstmal gar nichts. Weil es diesen Staat nicht gibt. Okay, man hat ihn anerkannt. Symbolisch, es ist mal wieder Symbolpolitik, stellt man sich auf die Seite der Palästinenser und ihrer Ansprüche. Ja, das ist ja auch nicht falsch. Aber so eine Anerkennung Palästinas ist erstmal on the ground völlig wertlos. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass solche Anerkennungen, wie die jetzt gerade geschehen, im Grunde genommen Netanyahu in die Hände spielt, weil er dann wiederum seiner Klientel verkauft. Seht ihr, wir führen hier einen gerechten Krieg, nachdem wir überfallen worden sind. Wir versuchen das Böse, die neuen Nazis zu besiegen und die ganze Welt ist eigentlich antisemitisch und die ganze Welt ist gegen uns und wir müssen hier aber alleine das kämpfen bis zum bitteren Ende, weil wir haben ein Anrecht zu überleben. Also im Grunde genommen bedient er dann natürlich auch sich von solchen Dingen, die da draußen geschehen. Und da muss man noch etwas sagen. Das ist ganz klar. Die Welt da draußen, das ist für Benjamin Netanyahu ein ganz, ganz kleiner Flecken zwischen Capitol Hill und 1600 Pennsylvania Avenue. Also in anderen Worten, zwischen Kongress und Weißen Haus. Europa interessiert ihn überhaupt nicht.
Klar, warum sollte es ihn auch? Ich meine, Netanyahu erhält von Donald Trump eigentlich freie Hand.
Im Augenblick lässt er ihm freie Hand. Ja. Er interessiert sich momentan noch sehr viel mehr für das, was mit Putin und Zelensky passieren wird. Mhm. Und das Tragische im Augenblick ist ja, es liegt etwas zum ersten Mal auf dem Tisch, was in Israel gar nicht wahrgenommen wird. Nämlich, dass 17 arabische Staaten eine gemeinsame Erklärung verfasst haben, in der sie sehr klar zum ersten Mal sehr klar gesagt haben, die Hamas darf nicht mehr in Gaza herrschen. Die Hamas muss ihre Waffen abgeben. Also eine Zukunft in Gaza mit der Hamas ist auch für 17 arabische Staaten jetzt nicht mehr akzeptabel. Mhm. Aber auch das, so wie es zumindest im Augenblick ausschaut, interessiert Netanyahu nicht.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Also lass uns mal kurz zusammenfassen, Richard. Die Mehrheit der Israelis lehnt Netanyahus Strategie ab. Die Führung der israelischen Armee lehnt Netanyahus Strategie ab. Dasselbe gilt für viele Staaten außer den USA. Der Gazastreifen ist nahezu komplett zerstört. Die Hamas hat die Mehrheit ihrer Kämpfer verloren und mit einem Deal, dem sogenannten Witkoff-Plan, der längst auf dem Tisch liegt, könnte Netanyahu Geiseln zurückholen. Warum dieses Nein? Warum verlängert Netanyahu diesen Krieg noch einmal?
Du sagst noch einmal. Wir werden mal sehen, wie viele Male er ihn vielleicht noch verlängert. Oje. Also zunächst einmal gibt es persönliche Gründe. Und da sind wir immer wieder, das wird ja oft genug in den Medien auch beschrieben, haben wir immer wieder diesen Prozess gegen ihn wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen, an dessen Ende, wenn er denn verurteilt würde, sogar eine Gefängnisstrafe drohen könnte.
Es wäre nicht der erste Premierminister, der ins Gefängnis gehen müsste.
Es wäre nicht der erste. Ehud Olmert, sein Vorgänger, war auch im Knast wegen Korruption. Ein israelischer Präsident sitzt wegen Sexual Harassment immer noch im Gefängnis. Also die israelische Justiz hat da keine große Ehrfurcht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Netanyahu tatsächlich ins Gefängnis geht, halte ich inzwischen für äußerst gering. Der Prozess zieht sich seit Jahren in die Länge. Im Grunde genommen wären alle bereit zu irgendeinem Deal, wenn er denn nur aufhören würde, sich politisch noch zu betätigen. Dann würde man sagen, okay, geh nach Hause, tschüss. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass er unbedingt auch deswegen an der Macht bleiben will. Und er eben in den Händen dieser beiden rechtsextremistischen Minister, Bezalel Smotrich, Finanzminister, und Itamar Ben-Gvir, der nationale Sicherheitsminister, ist, dass wenn die aus der Regierung aussteigen, ist das das Ende dieser Regierung. Und alle Umfragen sagen bislang, dass er keinerlei Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Das wäre sein Ende. Und dann hat er eben Angst, dass danach der Prozess dann vielleicht schneller vorangehen würde und er dann doch noch verurteilt wird. Dann gibt's aber auch noch übergeordnete Themen. Und das ist ein Thema, das Netanyahu ja schon seit Jahrzehnten umtreibt. Seit vielen Jahrzehnten, wo er auch oft, auch gerade in Europa, belächelt wurde dafür. Nämlich seine ewige Warnung vor der Bedrohung durch den Iran und der sogenannten Achse des Widerstands.
Also diese Klammer, der Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen und eben die Hamas in Gaza.
Ja, davor hat er immer gewarnt. Und er hat jetzt, und das ist ja auch auf seiner Erfolgsliste nachzuweisen, er hat natürlich jetzt diese Achse des Widerstands vielleicht komplett zerstört, auf alle Fälle massiv geschwächt. Er hat die Hisbollah im Libanon so gut wie zerstört. Und erinnern wir uns an diesen 12 Tage währenden Krieg im Iran, der ja für alle Beobachter, auch für mich eine große Überraschung war, wie locker die israelische Luftwaffe über Teheran und ganz Iran flog und dort zerstörte, was sie nur zerstören wollte. Und so möchte er jetzt die Hamas komplett vernichten, was immer das heißen mag, um quasi diese Achse des Widerstands zu brechen und vorzubereiten für einen neuerlichen Krieg mit dem Iran, der aber sehr wahrscheinlich irgendwann kommen wird, weil der Iran wird ja auch versuchen, sich wieder aufzurüsten.
Also es geht um die Geschichtsbücher.
Es geht um die Geschichtsbücher, aber es gibt auch noch einen allerletzten Grund. Benjamin Netanyahu ist tatsächlich immer überzeugt gewesen von sich selbst, dass er und nur er einen zweiten Holocaust verhindern kann. Das sitzt wirklich als Überzeugung tief in ihm.
Und glaubhaft, weil es gibt natürlich viele Leute im Westen, in der Schweiz, in Deutschland, die beim Argument Antisemitismus gar nicht mehr zusammenzucken, weil man bei Netanyahu das Gefühl hat, das kommt aber sehr oft, wenn man Israel kritisiert.
Naja, also der Antisemitismusvorwurf, den er inflationiert, das ist das eine Thema. Also, dass der Antisemitismus seit dem 7. Oktober weltweit explodiert ist, auch in der Schweiz, ist
auch eine Tatsache.
Genau, das ist ein Fakt. Dass jegliche Kritik an Israel sofort von dieser Regierung als antisemitisch gebrandmarkt wird, ist nicht nur unsinnig, sondern insofern auch gefährlich, als dass nämlich an genau den Stellen, wo es wirklich um Antisemitismus geht, da niemand mehr hinhört. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Aber die Bedrohung aus dem Iran und durch den Iran, die war immer sehr konkret. Und das ist etwas, was auch die Europäer verstehen müssen, dass ein Volk, das schon einmal abgeschlachtet wurde, sich nicht leisten kann, ein zweites Mal, wenn ein anderes Volk sagt, wir wollen euch komplett von der Landkarte wischen oder ausradieren, zu sagen, nee, das meinen die nicht ernst. Ich kann mich erinnern, wie in Deutschland immer wieder in den letzten 20 Jahren, also auch dieser Satz von Präsident Ahmadinejad damals eben, wir wollen Israel von der Landkarte tilgen, wo er gesagt, ja, das ist ja nur Gerede und da sind die Juden viel zu hysterisch. Nee, sie sind nicht hysterisch. Und die Tatsache, dass es über 400 Kilogramm Uran angereichert auf 60%, was man für die zivile Nutzung von Nuklearkraft nicht benötigt, dass die Iraner das gemacht haben, ist ein sehr, sehr klarer Hinweis, was sie eigentlich wollen. Und mit einer Nuklearmacht Iran zu leben, das ist für Israel so gut wie ein Todesurteil.
Also zusammengefasst kann man aber also sagen, das, was Netanyahu antreibt, ist ein Mix aus persönlichen, aber auch starken ideologischen Gründen. Und dieser Mix gibt ihm diese Energie, jetzt in diese Offensive, die jetzt dann ansteht, wahrscheinlich hineinzugehen, trotz aller Widerstände.
Ja, und gleichzeitig eben auch, und das ist auch etwas, das viele Leute, die mit ihm sehr eng früher zusammengearbeitet haben, sagen, dieser Netanyahu von heute ist nicht mehr der Netanyahu, den wir noch kannten, der letztendlich dann doch immer wieder, trotz seiner sehr rechtsnationalen Ideologie, doch auch ein Realpolitiker und ein Pragmatiker war. Das ist vorbei, da ist er jenseits. Das hat sicher auch zu tun mit dem Totalschock, dass die größte Katastrophe in der jüdischen Geschichte nach 45 ausgerechnet passiert ist, als er Premier war, wo er versagt hat. Darum will er natürlich jetzt auch zum strahlenden Sieger sozusagen werden, der in diesem ewigen Krieg überlebt, für sich persönlich politisch, aber auch Israel zu neuen Ufern führt, etc., etc., und um ja nicht seine Macht zu verlieren.
Stichwort neuer Ufer. Also wir alle, also die in meinem Alter sind und älter, wir alle erinnern uns noch, als Israel den Gazastreifen ja bereits besetzt hatte. Und ich kann mich noch gut erinnern an eine Art Erleichterung, dass man nach dem einseitigen Abzug nicht mehr verantwortlich ist für den Gazastreifen, als Ariel Sharon da rausgegangen ist. Schauen wir als geopolitischer Podcast mal in die Zukunft. Was würde denn das heißen, wenn Israel tatsächlich den Gazastreifen vollständig besetzen würde? Was heißt denn das für die Bevölkerung und auch strategisch? Weil jetzt hast du gerade Netanyahu quasi als strahlender Sieger beschrieben, aber man hätte ja die Verantwortung für die Menschen dort.
Nein, ich habe ihn nicht als strahlenden Sieger beschrieben. Ich habe beschrieben, wie er sich fühlen würde.
Klar, genau.
Das ist ein Unterschied. Also, was würde das tatsächlich bedeuten? Und es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass Netanjahu eine vollständige Besatzung des Gazastreifens will. Hat er ja vor kurzem auch schon mal so formuliert. Was heißt das für die Bevölkerung? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Denn wenn es nach seinen beiden rechtsextremen Minister geht, sollen sie vertrieben werden. Mhm. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was es bedeuten würde, 2 Millionen Menschen zu, oder 2,5 Millionen Menschen zu vertreiben. Also von der humanitären Katastrophe und von der Frage, dass das natürlich auch ein Kriegsverbrechen ist, wollen wir uns gar nicht überlegen, was das dann auch politisch für Israel bedeuten würde. Ich glaube, dann würde ein solches Trommelfeuer an Sanktionen und ich weiß nicht, was alles über Israel hereinprasseln, dass dieses Land seines Lebens tatsächlich nicht mehr froh wird. Mhm. Wenn man sie in Gaza belässt, dann hat man zunächst einmal wieder eine, ich sag jetzt mal, klassische Besatzungssituation, die wahnsinnig viel Geld kostet. Also es gibt Zahlen, die auch in israelischen Sendern und Zeitungen schon kursierten, dass man also mal davon ausgeht, dass allein im ersten halben Jahr der Besatzung für Munition, Ausrüstung, Logistik, operative Kosten etwa 26 Milliarden Dollar angesetzt werden müssen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man dann in so eine Verwaltungs- und Versorgungsphase kommt, muss man nochmal mit ungefähr 26 Milliarden Dollar rechnen. Also das ist dann eine Summe, die diesen Staat auffrisst. Und das bedeutet für die israelische Gesellschaft nicht nur noch höhere Steuern, sondern Kürzungen im zivilen Bereich, viele Leistungskürzungen im zivilen Bereich. Es bedeutet aber natürlich dann auch, dass die großen Ratingagenturen Israel noch weiter herabstufen, das heißt, dass Israel immer größere Mühe haben wird, Kredite aufzunehmen, dass diese ganzen Refinanzierungskosten für den Staat einfach ins Unermessliche wachsen und damit aber auch eine wirtschaftliche Katastrophe droht für ein Land, das noch vor diesem Krieg als ganz große Start-up-Nation über ein Wirtschaftswachstum von 4, 5, 6% pro Jahr hatte und wo die Europäer ja nur träumen können von solchen Raten. Also das mal das eine. Das andere ist natürlich, was will man dann damit erreichen? Und Netanjahu redet dann immer so flauschig darüber, dass man das dann nach einer gewissen Zeit dann irgendwelchen arabischen
Akteuren
übergeben will. Aber wer sollen diese Akteure sein und wer will denn diesen Job machen? Ich glaube, wir haben auf der einen Seite die Situation mit diesem Angebot, dass 17 Staaten gesagt haben, mit der Hamas geht's nicht mehr. Wenn Israel dieses Angebot annehmen würde und sagt, ja, okay, wir hören jetzt mit dem Krieg auf und wir arbeiten jetzt gemeinsam an einer Übergangslösung, gemeinsam wohlgemerkt, an einer Übergangslösung für Gaza, ihr helft uns dabei, die Hamas zu entwaffnen, sie ins Exil zu schicken, dann kommt eine Interimsregierung und dann muss aber eine palästinensische Regierung das irgendwie übernehmen. So, und dann müsste ein neuer Prozess anfangen. Ich fürchte nur, das wird mit Netanjahu nicht zu machen sein. Mhm. Also droht eine nahezu endlose neue Besatzungsphase, die selbst wenn Netanjahu nächstes Jahr soll es Neuwahlen geben in Israel, ich sage das noch mit aller Vorsicht, weil wir noch nicht genau wissen, ob sie wirklich kommen. Es kann ja auch eine kriegerische Situation entstehen oder herbeigeführt werden, wo dann die Wahlen verschoben werden müssen. Aber wenn nächstes Jahr gewählt wird und sagen wir mal, Netanjahu wird nicht mehr wiedergewählt, es kommt eine neue Regierung, wird auch eine neue Regierung, die dann vielleicht schon entstandene Dauerbesatzung nicht von einem Tag auf den anderen auflösen können. Auch das wird wieder ein Prozess sein, der dauert. Und was wir gesehen haben, und ich glaube, den Fehler, den Israel damals gemacht hat, den wird es vielleicht ein zweites Mal dann, wenn es eine Regierung gäbe, die bereit ist zu sagen, so, das geht so nicht. Ein einseitiger Abzug aus Gaza wird nichts lösen.
Das haben wir gesehen.
Ja. Das haben wir gesehen. Der einseitige Abzug hat nichts gebracht. Im Gegenteil, hat eigentlich nur dazu geführt, dass es in den letzten Jahren 5 große Kriege gegeben hat, seit 2005. Gar nicht zu reden von permanenten Raketenangriffen auf die Städte rund um Gaza etc. etc. Also das heißt, man muss dann so oder so mit der arabischen Welt und mit den Palästinensern ins Gespräch kommen. Am Ende führt kein Weg dran vorbei.
Also am Ende wird kein braucht es einen politischen Kompromiss, ob er jetzt in diesen Tagen geschieht oder halt in 5 Jahren, aber es führt keinen Ausweg. Es hat noch nie eine militärische Lösung gegeben für diesen Konflikt.
Nein, und die Frage ist halt nur, welche Kräfte werden sich durchsetzen? Das gilt für beide Seiten. Mhm. Werden sich die Kräfte durchsetzen, die einen totalen Anspruch auf das gesamte Land haben zwischen Mittelmeer und Jordan? Das gilt sowohl auf der israelischen Seite wie auch auf der palästinensischen. Oder wird es dann endlich zu einem Kompromiss kommen, wo es dann Politiker auf beiden Seiten geben wird? Das ist ja immer der entscheidende Punkt. Es muss zur gleichen Zeit auf beiden Seiten Politiker geben, die das Verständnis, den Willen und das Charisma haben, einen Kompromiss durchzusetzen, weil man muss das ja auch der eigenen Bevölkerung verkaufen können, die man über Jahrzehnte ganz anders indoktriniert hat, vor allem auch auf der palästinensischen Seite. Aber auch auf der israelischen Seite gibt es Indoktrination. Und das wiederum würde ja auch bedeuten, dass das politische Führungsfiguren sein müssen, die möglicherweise dann auch noch mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen in ihren eigenen Gesellschaften fertig werden müssen. Das wiederum heißt natürlich auch, da können die Europäer so viel tun, wie sie wollen, selbst wenn sie dann sehr, sehr aktiv sind, was ich ja nur hoffen kann im besten Sinne, dann kommt es wieder auf Amerika an. Und da sitzt leider im Augenblick ein Präsident, mit dem man nicht wirklich Pläne machen kann. Das ist ganz schwierig.
Ich überlege gerade, wie ich enden soll.
Mit vielen Fragezeichen und damit sind wir im Nahen Osten.
Ja, das stimmt. Ich kann dir gar keine Frage stellen, die irgendwie auf ein, zumindest auf ein Papier positiv tönt, weil du berichtest schon so lange aus dem Gebiet und wir haben schon so oft versucht, positiv etwas zu sehen, aber leider müssen wir einfach sagen, manchmal sieht die Lage einfach nicht gut aus.
Nee, sie sieht nicht gut aus und wenn man so wie ich jetzt schon seit über 30 Jahren oder dann noch länger, über 30 Jahre aus diesem Berichtsgebiet berichtet, dann wird man natürlich auch sehr skeptisch, sehr depressiv manchmal, sehr verzweifelt, weil wenn man sich das über so einen Zeitraum von 30 Jahren anschaut, dann sieht man, wie es eigentlich immer schlimmer geworden ist. Nicht besser, sondern immer schlimmer. Also gerade die Situation zwischen Israelis und Palästinensern. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen. Denn es gibt gleichzeitig auch Entwicklungen, das muss man schon auch sagen, die man so nie hätte voraussehen können. Also die Tatsache, dass es jetzt ein Abraham-Abkommen gibt, wo die Emirate und Bahrain mit Israel ganz normale Beziehungen aufgenommen haben, auch Marokko, offiziell auch der Sudan, dass die Saudis im Prinzip bereit wären, mit Israel zu kooperieren, wenn sie denn zustimmen würden, dass es einen Palästinenserstaat gibt, dass jetzt möglicherweise es mit Syrien, mit der neuen Führung dort, ein Abkommen geben wird zwischen Israel und Syrien, um wenigstens an der Grenze für Ruhe zu sorgen, also ein gewisses Sicherheitsabkommen. Das gibt es ja alles auch. Das heißt, wir sehen, dass in der arabischen Welt es mittlerweile auch eine Bereitschaft gibt, dieses Israel als Fakt anzuerkennen. Das ist sicher keine Liebesbeziehung, aber es ist einfach eine faktische Realität und damit muss man halt auch umgehen und dazu sind sie jetzt auch bereit. Aber wir landen immer wieder bei dem Thema, was geschieht mit den Palästinensern? Und das ist sozusagen der gordische Knoten, der gelöst werden muss.
Wer weiß, vielleicht passiert ja etwas, zumindest ganz kurzfristig in den nächsten Tagen und sonst hoffentlich ganz bald. Lieber Richard, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke, vielen Dank.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zur Situation in Israel und im Gazastreifen. Richard Schneider schreibt regelmäßig in der NZZ, ganz neu auch bei NZZ Pro, dem Abo, wo ihr vertiefte Analysen und umfassende Einordnungen zu den geopolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen findet. Ihr erreicht mich unter david.vogel@nzz.ch. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.